Das heißt, Postanthropozän steht da für die kritische Betrachtung des menschlichen Einflusses auf den Planeten und für die notwendige gesellschaftliche, politische und technologische Kulturwende.
Sagt Professor Peter Schwer, heute bei Everyday Counts.
Willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute einen Experten für die Zukunft, konkret für das Wohnen und Arbeiten der Zukunft im Podcast begrüßen zu dürfen. Professor Peter Schwer ist Leiter des Kompetenzzentrums für Typologie und Planung in Architektur der Hochschule Luzern. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Transformationsstrategien von Gebäuden und Quartieren im Kontext nachhaltigen Bauens. Ein faszinierendes Thema, das, es liegt auf der Hand, uns alle betrifft, denn ich unterstelle die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, die wohnen und arbeiten in Häusern. Lieber Herr Professor Schwer, herzlich willkommen im Podcast.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich möchte gerne loslegen mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2100, also schlappe 76 Jahre in die Zukunft von heute aus betrachtet. Ein Zeitreisender aus dem Jahr 2100 besucht uns in unserer Gegenwart, in unserer europäischen Gegenwart. Aus Ihrer Sicht, wenn der so schaut, wie wir heute wohnen und arbeiten, worüber würde der sich denn am meisten wundern?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der wird sich vor allem auch darüber sich wundern, was denn für seltsame Blechkisten vor diesen Häusern stehen und wieso diese Blechkisten so viel Platz wegnehmen und wieso diese Blechkisten ein Zeichen von Mobilität sind, aber trotzdem sehr immobil sind, weil sie nämlich unglaublich viel Platz wegnehmen. Das wird ihm sicherlich auffallen. Dann wird ihm auffallen, dass, wenn es dann mal bewegt werden, diese Blechkisten, immer nur eine oder zwei Personen drin sind, maximal, aber meistens stehen sie ja rum. Dann wird ihm auffallen, dass es in den Städten extrem heiß ist, laut ist, dass eigentlich gar keine Menschen auf den Straßen groß sind, dass es eigentlich... Das sind zwar gebaute Strukturen, aber zwischen diesen gebauten Strukturen findet noch relativ wenig statt. Dann fragt er sich, wo finden denn da die Gemeinschaften statt? Wo findet denn da die Interaktion statt? Dann wird ihm auffallen, dass unglaublich viel Platz verschwendet wird, weil eben Einfamilienhäuser stehen, in denen in der Regel auch nur ein bis zwei Personen wohnen, weil die Familien sind ja dann ausgezogen. Und gleichzeitig stellt er fest, dass es Gegenden gibt, die extrem dicht bebaut sind, wo aber vielleicht doch wenig Lebensqualität herrscht in diesen Gegenden. Das sind so, und so könnte man jetzt, glaube ich, noch endlos weiterfahren.
Das ist faszinierend. Vielen Dank dafür. Und Sie haben ja jetzt eine ganze Reihe von Aspekten unserer Gegenwart angesprochen, von den Autos, die vor den Häusern stehen, über die Temperatur und den Lärm in den Innenstädten bis zur Art der Besiedlung von Räumen, sage ich mal. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen den Blick in die Glaskugel wagen und uns umgekehrt mal erzählen, aus welcher Lebens- und Wohnsituation kommt denn der Zeitreisende? Wie könnte das denn im Jahr 2100 organisiert sein, unser Leben und Arbeiten?
Tja, jetzt kann ich natürlich die realistische Brille aufsetzen, so reality used to be a friend of mine. Oder ich kann jetzt auch auf die optimistische Brille aufsetzen. Und ich ziehe jetzt bewusst die optimistische Brille auf. Alle wissen, dass wir in einer Zeit leben des Umbruchs. Wir haben den Klimawandel, wir haben Verlust an Biodiversität, wir haben Zuwanderung, wir haben soziale Ungleichheit, Wir haben die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die den gut bezahlten Mittelstand unter Druck setzen wird. Das heißt, wir haben auch eine demokratische Rezession, muss man leider auch sagen. Demokratie wird nicht mehr als das Beste angesehen. Das heißt, die Welt befindet sich im Umbruch. Wir können auch von der Polykrise reden. Wir sind mitten im Entzug. Wir sind im Entzug vom fossilen Zeitalter und jeder Entzug schmerzt, aber jeder Entzug ist natürlich auch wichtig, weil jeder Entzug führt zur Gesundung. Und die Gesundung ist, wir haben das bei uns am CCTP, am Kompetenzzentrum Typologie und Planung in Architektur, wir bezeichnen diese Vision als postanthropozäne Zukunft, als postanthropozäne Verantwortung. Das heißt, wir sind jetzt im Zeitalter des Anthropozäns mit all den Folgen, die ich vorher gerade beschrieben habe. Und jetzt geht es darum, die Richtung zu verändern. Das heißt, nicht den Menschen zu überwinden, sondern den Menschen in Einklang zu bringen mit planetarer Gesundheit und natürlich auch mit einer weitgehenden sozialen Gerechtigkeit auf dieser Welt. Das heißt, Postanthropozän steht da für die kritische Betrachtung des menschlichen Einflusses auf den Planeten und für die notwendige gesellschaftliche, politische und technologische Kulturwende. Und ich rede bewusst hier von Kultur. Und wenn man das jetzt auf den Bau übertragt, dann haben wir jetzt die Legitimation, die Stadt so umzubauen. Und wenn ich von Stadt meine, meine ich gebauter Siedlungsraum, das betrifft die Dörfer natürlich auch, wie wir sie sowieso schon längst umbauen müssten. Und ich orientiere mich da an der neuen Leipziger Charta, die alle europäischen Bauminister und Ministerinnen unterschrieben haben, die von der grünen, der gerechten und der produktiven Stadt also ausgehen. Jetzt, was heißt die grüne, die gerechte und die produktive Stadt? Also die grüne, die gerechte und produktive Stadt basiert sicherlich auf dem Prinzip der Stadt der kurzen Wege. Also Kopenhagen macht das zum Beispiel vor. Es wird sicherlich eine polyzentrische Stadt sein. Es wird aber auch die Stadt der vielen sein. Das heißt, wir werden eine Renaissance von Großwohnsiedlungen haben, die allerdings nicht schlecht sein müssen, weil es ist ein Unterschied, ob was dicht ist oder eng. Enge müsste man also verhindern. Es wird eine kreislauffähige Stadt sein. Eine Stadt, die sich dem Klimawandel stellt. Das heißt, es wird eine Schwammstadt sein. Also eine Stadt, die bei Starkwetterereignissen Starkregen aufnehmen kann und bei Dürre, bei Hitzeperioden gezielt dieses Wasser wieder also ableiten kann. Das wird so, denke ich, diese... Und es wird eine Stadt sein, die durch Inklusion und die durch Gemeinwohl besticht. Das ist jetzt die Vision, ne? Die grüne, die gerechte und die produktive Stadt. Die umzusetzen bedeutet aber natürlich große, große Anstrengung. Und es werden natürlich auch wahrscheinlich Baugesetze oder überhaupt Gesetze entstehen, die uns dazu in diese Richtung, sagen wir mal, zwingen oder diese Richtung fördern. Das könnte zum Beispiel sein, dass es, was ja auch schon andiskutiert ist, dieses CO2-Verursacherprinzip geben. Wenn es das CO2-Verursacherprinzip gibt, wird Bauen, so wie wir jetzt heute bauen, teuer. Es könnte eine Umweltkostenabschöpfung geben. Das sind alles Gesetze, die wir mal andiskutiert haben, in der Konsequenz, die wir vielleicht nicht propagieren, aber die wir uns durchaus vorstellen könnten. Es könnte zum Beispiel einen Ressourcenverwendungsnachweis geben, also dass ich rechtfertigen muss oder nachweisen muss, für was baue ich eigentlich und wie setze ich die Materialien ein. Das heißt, es geht einher vielleicht auch, dass man natürlich, der Bestand muss sehr viel leisten, wir können vielleicht gar nicht mehr so viel neu bauen. Und wenn wir neu bauen, dann müssen wir den Mehrwert nachweisen können. Können wir den Mehrwert nicht nachweisen, dann müssen wir das weiterhin im Bestand machen. Dann wird sicherlich eine Sache sein, wenn wir über bezahlbaren Wohnraum reden, dass wir nicht mehr mit Boden spekulieren dürfen. Das heißt, der Boden bleibt im Besitz der öffentlichen Hand, weil dort ist der größte Hebel, um Kosten zu sparen. Vielleicht gibt es auch sowas wie Belegungsvorschriften oder Wohnungstausch. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich, das geht dann sehr tief in die demokratischen Grundrechte auch rein. Vielleicht gibt es, wie es in Hamburg auch diskutiert wird, keine neuen Einfamilienhauszonen mehr, weil wir merken, dass Einfamilienhaus per se nicht ökologisch und nicht nachhaltig sein kann. Es werden sicherlich, bin ich überzeugt davon, nur noch kreislauffähige Materialien eingesetzt werden, also Kreislaufwirtschaft, das heißt Kreislaufwirtschaft im Bau. Und so gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Entwicklungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Klar ist, der Zug geht in diese Richtung und es macht keinen Sinn mehr, rückwärts versuchen, ins Ziel zu laufen, indem man noch an alten Zielen festhält, bisschen fossil. Und schauen Sie, das Ganze, die ganzen neuen AKWs, die ganzen neuen Kohlekraftwerke, das ist nichts anderes als ein Methadonprogramm. Das wird nicht mehr funktionieren.
Methadon. Vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Aufzählung, die Sie da gerade gemacht haben. Und Sie haben es schon angesprochen, das sind weitreichende Veränderungen. Das sind Veränderungen, die tatsächlich in Teilen die Grundfeste unseres gegenwärtigen demokratischen Zusammenlebens betreffen. Dementsprechend möchte ich fragen, welches Mindset werden wir brauchen? Wie werden wir als Menschen uns selbst neu verstehen und neu verorten müssen, um den Willen zu solchen weitreichenden Veränderungen überhaupt entwickeln zu können? Was braucht es dafür? Sie haben vorhin auch die Kultur angesprochen. Wie werden wir in unserem Denken, in unserem Fühlen möglicherweise uns verändern müssen?
Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich glaube, das allererste ist mal die Erkenntnis zu haben im Sinne von Harald Welzer, der gesagt hat, eine Kultur, die ihre eigene Voraussetzung konsumiert, muss ein Irrtum sein. Das muss mal verankert sein, dass wir so, wie wir jetzt weitermachen, wir verbrauchen über 3 Planeten, glaube ich, Deutschland alleine, die Schweiz ähnlich, können wir nicht mehr weitermachen. Wir vielleicht schon, ich bin jetzt 60 Jahre, ich schaffe das schon noch. Aber ich habe ja Interesse, dass meine Kindes- und meine Kindeskinder auch noch in den Genuss dieser Erde kommen. Also das ist schon mal das Erste, das muss ganz oben auf der Agenda stehen. Wir müssen diesen Turnaround schaffen. Das Zweite ist, jetzt können wir natürlich, und eine Gesellschaft wie jetzt auch in der Schweiz, ein reiches Land, ist Verzicht nicht en vogue, oder? Also keiner will gern verzichten. Und wenn wir diese Entwicklung als Leidensprozess darstellen, dann werden wir auch nie irgendeine Entwicklung in diese Richtung gehen können. Sondern wir müssen diesen Verzicht oder diese Änderung, ich spreche lieber von Veränderung oder von Transformation, als Gewinnstrategie sehen. Keiner von uns hat doch was gegen sauberes Wasser. Keiner von uns hat was gegen grüne Städte. Keiner von uns hat was mit dem friedlichen Miteinander und jeder von uns profitiert von der Gemeinschaft. Wir müssen also diese Mehrwerte in den Mittelpunkt stellen, unsere Argumentation und unsere Umsetzung. Und dann denke ich, auch braucht es einen gewissen Leidensdruck. Das heißt, wir müssen, und das ist jetzt schwierig für mich als ehemaliger Hausbesetzer, plötzlich vom starken Staat zu sprechen, aber wir müssen, glaube ich, auch Gesetze haben. Ich glaube nicht, dass der Markt alles frei regeln kann und dass der Markt alles selber schafft. Ich glaube, es muss soziale Verantwortung oder die Verantwortung für unsere Welt muss auch in Gesetzen abgebildet werden. Also wenn zum Beispiel ein Wohlstandsindikator wie das Bruttoinlandsprodukt immer noch steigt, auch wenn wir fossil wirtschaften, dann geht es halt heute nicht mehr. Da müssen wir vielleicht vom Bruttoökoprodukt reden, wo ökologische Ressource genauso betrachtet wird. Oder vielleicht steht im Grundgesetz, das jetzt ja 75 Jahre ist und das ja, glaube ich, auch wirklich ein Erfolgsgarant ist, oder so ein Beispiel für eine erfolgreiche Entwicklung ist, vielleicht steht da drin, dass jeder das Recht hat auf gesundes Wasser oder auf gesunde Lebensverhältnisse. Wenn nur dieser eine Satz da drin stehen würde, wäre schon vieles gar nicht mehr möglich. Also ich glaube, wir müssen auch unsere Gesetze dahingehend also anpassen. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, das ist der dritte, ja. Ich glaube, der dritte Punkt ist die Qualität der Gemeinschaft und des Gemeinwohls wieder in den, also in den Mittelpunkt stellen. Ich gehe davon aus, dass sehr große Teile des Mittelstands plötzlich keinen Job mehr haben oder weniger Arbeit haben. Ich glaube, die künstliche Intelligenz wird jetzt in dieser Übergangsphase massiv. Es braucht keine Banker mehr, es braucht keine Sachbearbeiterin mehr in Versicherung, also jetzt überspitzt gesagt. Das sind alles gut bezahlte Leute. Und was machen denn diese Leute? Also wenn wir nicht dieses Gemeinwohl orientieren, dass wir wieder eine Gemeinschaft haben, die auf Solidarität basiert, aber nicht auf bedingungsloses Grundeinkommen, das ist bedingungslose, verstehe ich nicht, aber wo gemeinwohlorientierte Arbeit genauso entlöhnt wird, vielleicht gibt es dann Mietgutschriften oder es gibt Mobilitätsgutschriften oder was auch immer, dass es gleichwertig angesehen wird und dass die, die halt durch die KI profitieren und ihre Jobs haben, dadurch das halt auch wieder querfinanzieren oder Transaktionssteuern und. Also ich glaube, wir müssen uns über eine ganz neue Gesellschaftsform unterhalten, des Miteinanders, und vielleicht ist es nicht auf freiwilliger Basis. Nun, vielleicht hat man einfach gar keine andere Chance mehr. Aber wenn wir es schaffen, dadurch den Mehrwert zu erkennen, dann ist das, finde ich, eine sehr, oder dann ist es eine sehr spannende Aufgabe. Ich denke nur an den ersten Lockdown. Der zweite, der dritte war dann schon anders. Aber der erste Lockdown mit Corona, wo plötzlich die Leute sich gegenseitig unterstützt haben, wo man eine Entschleunigung gespürt hat, da hat doch jeder aufgeatmet. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber mal auch innehalten. Was ist wirklich wichtig und auf was kommt es an? Wie gehen wir denn mit Integration um? Wie gehen wir, ich meine, wir reden jetzt von Migration und wir reden von Klimaflüchtlingen, die zu uns kommen. Wir vergessen, dass allein in Deutschland 120.000 Klimaflüchtlinge Binnenflüchtlinge sind. Auch wir werden vielleicht flüchten. Die Schweiz hat noch Wasser bis zum Jahr 2025, bis zum Jahr 2050, ja, und dann? Also wir müssen uns, glaube ich, wir können nicht die Grenzen nur dicht machen. Ich wäre froh, wenn man nicht die Grenzen schützt, sondern wenn man die Menschen schützt.
Und das Vielen ist ein Dank. Bild. Vielen Dank. Ja, Sie haben jetzt tatsächlich, ich wollte es gerade sagen, Sie haben ein schon fundamental anderes Welt- und vor allen Dingen Menschenbild skizziert. Wenn man sich die Ideengeschichte anschaut, dann ist es ja seit der Renaissance beziehungsweise seit den Humanisten so, dass der Mensch wortwörtlich im Mittelpunkt, im Zentrum steht und dass so ein bisschen die Idee quasi ist, hey, der Mensch bewältigt alles, der Mensch bezwingt die Natur, der Mensch macht sie sich untertan. Das steht ja so sogar schon in der Bibel. Und was Sie angeregt haben mit diesem, wie ich finde, fantastischen Begriff des Postanthropozäns, das ist eine Welt, das ist vor allen Dingen ein Menschen- und Weltbild, in dem der Mensch eben nicht mehr im Mittelpunkt ist, sondern in dem der Mensch sich versteht als Teil eines Ganzen, konkret eines Ökosystems, dass er nicht verbrauchen darf, weil das, Sie haben gerade Harald Welzer angesprochen, weil das die Voraussetzung seiner Existenz, seines ganzen Seins ist. Das auf der einen Seite, also ein wirklich fundamentales Umdenken, das auch die Ideengeschichte der letzten, naja, sagen wir mal 600 Jahre, 700 Jahre, auf links zieht. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine, und das ergibt sich daraus, eine ganz konkrete Kritik an unseren Wirtschaften, an einem Wirtschaftssystem, an einem radikalen, entfesselten Kapitalismus, das auf dem Verbrauch unserer fundamentalen Ressourcen basiert. Jetzt möchte ich ungern dieses Gespräch abschließen mit diesen doch sehr, sehr, ja, großen Herausforderungen und diesem gewaltigen Unterfangen. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, gibt es denn Orte, Gemeinschaften, Projekte, Häuser, Quartiere jetzt in unserer Gegenwart im Jahr 2024, von denen Sie sagen, hey, Das sind positive Beispiele. Da geht es schon in die richtige Richtung. Da sind wir schon dabei, die ersten Schritte zu unternehmen hin in diese ja positive Zukunft des, meinetwegen des Jahres 2100, die Sie uns eingangs beschrieben haben. Wo sehen Sie schon erste Zeichen dafür, dass es doch in die richtige Richtung gehen könnte?
Das möchte ich gerne näher dann noch als erläutern. Zuvor möchte ich noch mal zurück auf dieses Links zu ziehen. Für mich ist es völlig, völlig ideologiefrei. Der Klimawandel hat nichts mit Ideologie zu tun. Es hat wahrscheinlich viel mehr mit Physik zu tun, natürlich auch mit einer politischen Entwicklung. Aber ich glaube, wir müssen weggehen von diesem Lagerdenken, links und rechts. Ich glaube, das geht uns alle an. Und Sie haben natürlich recht, dass wir diesen Schöpfungsauftrag als Erschöpfungsauftrag eher so interpretiert haben. Und es ist ja gut, dass es da jetzt auch Gegenwände gibt. Ein gutes Beispiel ist für mich Paris. Ich meine, Paris entsiegelt, ein Viertel seiner Fläche wird in Paris entsiegelt. Mhm. Paris geht Richtung autoarme Stadt. Das muss man sich mal vorstellen. Barcelona macht es vor. Kopenhagen hat es schon längst gemacht. Und plötzlich stellt man fest, dass diese Städte mehr Lebensqualität bekommen. Sie haben Akzeptanz. Sie haben Akzeptanz in der Bevölkerung. Stellen Sie sich vor, wie damals, ich meine, welches Land war das erste Land, was das Rauchen in Restaurants verboten hat? Das war, glaube ich, Italien oder Irland. Also wo man sich das nie hätte vorstellen können, wo das heute aber ja überhaupt kein Problem ist, oder? Das heißt, und man macht es ja nicht nur, weil man altruistisch ist. Nein, man verdient damit ja auch Geld, weil die Stadt gewinnt mehr an Wert. Und sie gewinnt nicht nur monetär an Wert, sondern sie gewinnt natürlich auch an Lebensqualität mehr. Und das ist das, was ich auch kritisiere oder was ich eigentlich der Industrie mitgeben will. Das Geld liegt eigentlich auf der Straße. Wir müssen unsere Städte komplett umbauen. Ja, wieso wehrt ihr euch denn dagegen? Werdet innovativ. Stellt euch diesen neuen Herausforderungen. Aber am alten festhalten, dann gibt's euch bald nicht mehr. Denn es gibt so einen Schweizer Spruch, den kann man vielleicht noch am Abschluss bringen. Wenn alles bleibt, so wie es ist, kräht bald kein Hahn mehr auf dem Mist. Und vielleicht sollte man sich diese alten Bauernweisheiten sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Fantastisch. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Professor Schwer. Eine allerletzte Frage hätte ich allerdings noch an Sie. Kommen wir mal zurück zu unserem Zeitreisenden aus dem Jahr 2100, der also nun zurückgereist ist ins Jahr 2024 in unsere Gegenwart. Worum wird der uns denn beneiden? Was haben wir möglicherweise noch, was er gar nicht hat oder gar nicht kennt?
Gut, da gibt es jetzt eine ernste Antwort und es gibt eine halbernste Antwort. Ich fange mal mit der halbernsten Antwort an. Er wird uns beneiden, dass wir die Fußball-Bundesliga haben und dass Heidenheim und Freiburg immer noch in der Liga spielen. Das ist schon mal, dass kleine Vereine das auch noch schaffen. Über das würde er uns absolut beneiden. Und jetzt kommt die ernste Antwort. Die ernste Antwort ist, dass er erkennt, wenn er sich informiert über uns, dass wir durch einen demokratischen Prozess diese Transformation geschafft haben. Dass wir durch einen demokratischen Prozess, durch Aushandlungsprozesse mit der Zivilgesellschaft, mit der Politik, mit Experten, mit einer Kultur des Aushandelns, mit einem gemeinsamen Mindset von Miteinander und positivem Denken diesen Turnaround geschafft haben. Und dass es nicht nur verordnet wird. Das ist die Gefahr. Wenn wir nicht dieses Miteinander machen, dann kommt in irgendeiner Art und Weise wird es verordnet, wenn wir diesen Turnaround überhaupt schaffen.
Wir werden es in einem demokratischen Prozess geschafft haben. Vielen Dank, lieber Herr Professor Schwer. Ich glaube, das ist zum Abschluss eine sehr schöne und motivierende Vision. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns heute im Podcast besucht und dass Sie sich die Zeit genommen haben, um darüber zu sprechen, wie wir unser Leben und Arbeiten verändern werden, wie wir es verändern müssen und vor allen Dingen, welches Mindset, welche Einstellung wir dafür brauchen werden. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Everyday Counts, der LEADER-Podcast. LEADER ist Ihre App für selbstgesteuerte Qualifizierung im Alltag. Mehr Infos gibt's auf www.leader.de. Das schreibt sich leada.de.